Philippa Perry. Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Es ist doch verrückt. Wir erinnern uns an unzählige Momente, in denen wir uns als Kind übergangen oder zurückgewiesen gefühlt haben, daran, dass wir uns gefragt haben, ob unsere Eltern wirklich jemals Kinder waren. Und nun, da wir selbst Kinder haben oder begleiten, machen wir ganz ähnliche Fehler. Wie kann das sein? Genau darum geht es in diesen Blinks. Sie zeigen, warum unser Erziehungsverhalten ein Spiegel unserer eigenen Kindheit ist und mit welchen Reaktionen wir vor alten Verletzungen zurückschrecken. Diese Muster sind der Schlüssel zu einem authentischen Umgang mit deinen Kindern. Diese Blinks erklären anhand praxisnaher Beispiele, wie du dich selbst verstehen lernst, um aus deinen Kindern schlau zu werden. Obacht! Wenn du etwas aus diesen Blinks mitnehmen willst, musst du dich womöglich ein paar unbequemen Wahrheiten stellen. Aber nur Mut, es lohnt sich. Blink Nummer 1. Unser Verhalten als Eltern ist eng mit unseren eigenen Kindheitserfahrungen verknüpft. Kinder zu haben ist eine überwältigende Erfahrung. Es gibt Momente, in denen wir uns völlig überfordert und unqualifiziert fühlen, als hätte man uns für einen Job engagiert, dem wir gar nicht gewachsen sind. Das stimmt natürlich nicht. Wir alle haben Erfahrungen mit dem Elternsein, und zwar nicht zwingend, weil wir selbst Kinder haben, sondern weil wir uns an unsere eigene Kindheit erinnern. Genau hier liegt der Schlüssel zu einem sensiblen Umgang mit unseren Kindern. Um ihr Verhalten zu verstehen, müssen wir uns mit dem größten Einfluss in ihrem Leben befassen: uns selbst. Wir sind ihr erstes und wichtigstes Vorbild. Wir müssen uns selbst verstehen, um aus ihnen schlau zu werden. Dafür müssen wir uns zunächst eines klar machen. Nichts belastet unsere Eltern-Kind-Beziehung so sehr wie unsere eigenen Kindheitserfahrungen. Die kognitiven Verknüpfungen aus dieser Zeit haben großen Einfluss darauf, wie wir als Erwachsene mit Kindern umgehen. Ein gutes Beispiel dafür ist Oscar, ein Klient der Autorin. Er geriet jedes Mal in Rage, wenn sein anderthalbjähriger Sohn nicht aufaß oder sein Essen auf den Boden warf. Die Aufarbeitung seiner Vergangenheit brachte die Erklärung. Oscar war als Kind selbst für solches Verhalten bestraft worden. Seine Eltern klopften ihm auf die Finger oder schickten ihn auf sein Zimmer. Nun war er dabei, das Verhalten seiner Eltern zu reproduzieren. Die gute Nachricht lautet, dass sich diese negativen Muster durchbrechen lassen. Dafür musst du dich allerdings mit deiner eigenen Kindheit auseinandersetzen. Welche Erfahrungen haben sich positiv und negativ in dein Gedächtnis eingeschrieben? Wie hast du dich damals gefühlt? Wie fühlst du dich heute, wenn du daran zurückdenkst? Und welche deiner heutigen emotionalen Reaktionen gehen womöglich auf diese Kindheitserfahrungen zurück? Ein reflektiertes Verständnis für diese Zusammenhänge ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen einfühlsamen Umgang mit deinen Kindern. Achte darauf, in welchen Momenten negative Gefühle in dir aufsteigen. Wir Eltern reagieren oft genau dann mit Wut oder Frust, wenn unser Gehirn uns vor negativen Empfindungen schützen möchte. Diese Emotionen sind wie Echos der Eifersucht oder Erniedrigung, die wir als Kinder erlebt haben. Lerne, negative Gefühle wie Angst oder Frust als Warnsignale zu lesen. Nutze dieses Bewusstsein, um mögliche Verknüpfungen zu deinen Kindheitserfahrungen aufzudecken. Dann kannst du diese Muster auflösen, um empathisch auf deine Kinder einzugehen und dich als Vater oder Mutter von unnötigen Altlasten losmachen. Blink Nummer 2. Für die kindliche Entwicklung ist das Umfeld entscheidend. Stell dir vor, du pflanzt einen Baum. Damit er wachsen kann, braucht er Platz, fruchtbare Erde, Sonne und Wasser. Wenn der Boden zu nährstoffarm ist oder dein Baum nicht genug Wasser oder Licht bekommt, kann er sich nicht entfalten. Dasselbe gilt für Kinder. Sie brauchen ein optimales Umfeld, um zu gedeihen. Die gute Nachricht lautet, dass diese Bedingungen nicht an bestimmte Familienstrukturen gebunden sind. Ein Kind muss nicht in einer heteronormativen Kernfamilie aufwachsen, um sich gut zu entwickeln. Dafür gibt es inzwischen empirische Belege. In Großbritannien zum Beispiel leben über 25% der Kinder mit alleinerziehenden Eltern. Die Forschung zeigt, dass sich das weder auf die emotionale Entwicklung noch auf die schulischen Leistungen auswirkt. Die Studien berücksichtigen auch die finanzielle Situation und den Bildungshintergrund der Eltern. Was genau macht nun ein ideales Lebensumfeld für Kinder aus? Im Zentrum steht die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen, in denen Kinder aufwachsen. Den wichtigsten Einfluss haben die Menschen im privaten Haushalt und deren enges Umfeld, also die Eltern und Geschwister, Großeltern, Cousinen und Freunde. Diese Beziehungen sollten stabil, intim und erfüllend sein. Sie prägen den Selbstbezug der Kinder und ihre Interaktion mit anderen Menschen. Sie haben entscheidenden Einfluss auf ihre mentale und emotionale Entwicklung. Darum ist es wichtig, dass sich getrennte Eltern um ein respektvolles Verhältnis zueinander bemühen, egal wie herausfordernd das sein mag. Sie sollten positiv über den anderen sprechen und ihre oder seine Stärken hervorheben. Dabei geht es nicht um das Wohl des Ex-Partners, sondern um das des Kindes. Kinder knüpfen ihr Identitätsgefühl an das Verhältnis zu beiden Eltern. Wer den anderen Elternteil schlecht macht, verletzt die seelische Integrität seines Kindes. Es ist natürlich auch in allen anderen Lebensbereichen wichtig, Konflikte auf konstruktive Art zu lösen. Nicht nur, dass zerstörerische Zwiegespräche auf Nerven und Stimmung schlagen, sie führen sogar zu seelischen Schäden. Kinder streitender Eltern fühlen sich häufig für deren Konflikte verantwortlich. Das wiederum führt zu Unsicherheit oder gar Depressionen. Umso wichtiger ist es, dass Eltern ein gesundes Konfliktverhalten entwickeln. Es geht nicht darum, Recht zu haben und zu gewinnen. Es geht darum, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, selbst wenn man hinterher weiter geteilter Meinung ist. Du willst lernen, konstruktiv mit deinem Partner zu diskutieren? Fang damit an, offen über deine Gefühle zu sprechen. Erkenne anschließend auch seine Gefühle an. Dann könnt ihr die Probleme Schritt für Schritt besprechen. Blink Nummer 3. Es ist produktiver, die Gefühle deiner Kinder anzuerkennen, als sie zu unterdrücken. Stell dir vor, dein Kind will vor dem Abendessen ein Eis. Du verneinst. Dein Kind reagiert wütend oder gar hysterisch. Du ärgerst dich, dass es deswegen durchdreht. Also schimpfst du und sprichst ihm damit das Recht auf seine Gefühle ab. Das ist nur menschlich. Und trotzdem der falsche Ansatz. Warum? Kinder sind noch nicht in der Lage, ihre Gefühle zu rationalisieren, haben aber wie alle Menschen das Bedürfnis, verstanden zu werden. Dieses Bedürfnis verschwindet nicht nur, weil wir es unseren Kindern absprechen. Egal wie lächerlich uns das Gefühl erscheinen mag. Kinder lernen nur, es zu unterdrücken. Und das kann sehr gefährlich sein. Angenommen, deine 10-jährige Tochter rebelliert gegen den geplanten Besuch bei ihrer Großmutter. Ihr Hauptargument ist Omas eklige Kartoffelsuppe. Du reagierst verschnupft: Essen ist niemals eklig und du solltest dankbar sein, dass Oma für uns kocht. Wir fahren hin und damit basta. Deine Tochter zieht folgenden Schluss. Ihr Ekelgefühl ist kein legitimer Einwand. Es hat keinen Wert. Jetzt stell dir vor, deine Tochter wird in der darauffolgenden Woche von ihrem Klavierlehrer bedrängt. Sie weiß nicht, was die unangemessene Berührung bedeutet, sie weiß nur, dass sie es eklig findet. Für uns Erwachsene liegen Welten zwischen der Suppe und der Verletzung körperlicher Integrität. Aber Kinder denken anders. Für sie sind beide Gefühle einfach eklig. Deine Tochter will deswegen nicht erneut zurückgewiesen werden und schweigt. Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, die Gefühle unserer Kinder anzuerkennen und ihnen Wert zu geben. Das heißt nicht, dass wir sie verhätscheln oder jeden ihrer Wünsche erfüllen. Es bedeutet, dass wir ihnen signalisieren, dass wir ihre Gefühle ernst nehmen. Manchmal reicht schon die reine Anerkennung. Du bist sauer, weil wir jetzt kein Eis essen, stimmt's? Das verstehe ich. Was das bewirken kann, sehen wir am Beispiel von Dave und seiner 4-jährigen Tochter Nova. Dave verzweifelte an Novas ständigen Wutausbrüchen. Zum Beispiel dann, wenn sie im Auto nicht auf ihrem Lieblingsplatz sitzen konnte. Eines Tages saß dort ihr Cousin. Nova begann zu weinen, aber Dave sagte ihr auf Augenhöhe: Ich weiß, dass es dir nicht gefällt, dass Max auf deinem Platz sitzt. Du möchtest unbedingt dort sitzen, oder? Nova beruhigte sich und Dave versprach ihr, dass sie bei der nächsten Fahrt dort sitzen würde. Nova suchte sich einen anderen Platz, schnallte sich an und plauderte mit ihren Cousins. Sie hatten die Krise erfolgreich abgewendet. Blink Nummer 4. Babys brauchen tiefe und sichere Bindung. Die Babyjahre sind eine der anspruchsvollsten Phasen der Eltern-Kind-Beziehung. Neugeborene kommen komplett wehrlos zur Welt. Sie sind in jeder Hinsicht auf uns angewiesen. Auf unsere Nähe, unseren Schutz und unsere Nahrung. Hinzu kommt, dass sie nur rudimentäre Mittel haben, um ihre Bedürfnisse zu kommunizieren. Kein Wunder also, dass Babys von Natur aus darauf programmiert sind, sich an andere Menschen zu binden. Sie geraten von heute auf morgen in eine große und unheimliche Welt voller rätselhafter Reize. Alles in dieser Welt ist überwältigend und jede Erfahrung die erste ihrer Art. Darum klammern sie sich an die einzige Konstante in diesem Chaos: die Menschen, die sich um ihre Bedürfnisse kümmern. Unsere Aufgabe besteht darin, ihnen den Start ins Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir müssen es ihnen ermöglichen, sichere und stabile Bindungen zu knüpfen. Dafür brauchen Babys vor allem eines: zuverlässige Zuwendung. Dazu gehört unter anderem, dass wir sie nicht zu lange schreien lassen, wenn sie sich nach Nahrung oder Nähe sehnen. Wenn sie auf diese Art von Zuwendung vertrauen können, haben sie eine realistische Chance, zu optimistischen, offenen und beziehungsfähigen Menschen heranzuwachsen. Woran du erkennst, dass du auf dem richtigen Weg bist? Daran, dass sich dein Kind im Laufe seines ersten Lebensjahres zu einem anhänglichen Klammeräffchen entwickelt, das stur nach seiner Hauptperson verlangt und anderen Menschen gegenüber fremdelt. Das mag zunächst nicht erstrebenswert klingen, aber keine Angst. Ihr seid keineswegs dabei, euer Kind zu verhätscheln. Ihr macht alles richtig. Euer Baby hat ein enges und sicheres Band zu euch geknüpft. Es fühlt sich bei euch geborgen. Das ist natürlich eine anstrengende Zeit, besonders für die Hauptbezugsperson. Aber sie geht vorbei. Spätestens dann, wenn das Kind die sogenannte Objektpermanenz entwickelt. Die Objektpermanenz ist die geistige Fähigkeit zu wissen, dass etwas auch dann existiert, wenn es sich außerhalb unseres Sichtfeldes befindet. Das ist für uns Erwachsenen natürlich selbstverständlich, aber Neugeborene denken nur innerhalb ihrer Sichtweite. Sobald etwas ihr Wahrnehmungsfeld verlässt, hört es auf zu existieren. Darum ist die Objektpermanenz so ein fundamentaler Entwicklungsschritt. Von da an wird alles leichter. Dein Kind weiß, dass du zurückkommst, wenn du den Raum verlässt. Das ist natürlich noch lange nicht das Ende eurer gemeinsamen Reise. Dein Kind ist noch viele weitere Jahre auf deine emotionale Unterstützung angewiesen. Im nächsten Blink erfährst du, was du noch für seine geistige und körperliche Gesundheit tun kannst. Blink Nummer 5. Es gibt eine Reihe von Dingen, die wir für die psychische Gesundheit tun sollten. Der globale Anstieg psychischer Erkrankungen hat die Welt endlich für die Bedeutung der geistigen Gesundheit sensibilisiert. Dabei richtet sich der Fokus auch zunehmend auf die psychische Gesundheit unserer Kinder. Diese ist nämlich nicht nur fragiler, sondern auch die wesentliche Voraussetzung für eine stabile, erwachsene Psyche. Halte dich an diese Tipps, um dein Kind zu schützen. Fang damit an, die Kraft der teilnehmenden Beobachtung zu nutzen. Die meisten von uns machen oft das Gegenteil. Wir denken schon beim Zuhören an das, was wir selbst zum Besten geben wollen. Bei der teilnehmenden Beobachtung versuchst du stattdessen, mit allen kognitiven Ressourcen zuzuhören. Du nimmst wirklich Anteil an den Gedanken und Gefühlen deines Gegenübers. Gehe mit dieser ungeteilten Aufmerksamkeit auf deine Kinder ein. Es wird dir helfen, ein starkes Band des Vertrauens zwischen euch zu knüpfen. Ein zunehmend wichtiger Faktor für die psychische Gesundheit unserer Kinder ist unser Umgang mit unseren Smartphones. Es mag verrückt klingen, aber die sogenannte Smartphone-Sucht gilt inzwischen weltweit als Problem. Darunter leiden auch die Kleinsten. Wer täglich pausenlos am Telefon hängt, richtet weniger Aufmerksamkeit auf seine Kinder. Nicht nur, dass dabei wertvolle Familienzeit flöten geht, Kinder empfinden die Vernachlässigung als Zurückweisung und laufen Gefahr, später selbst telefonabhängig zu werden. Wir müssen unseren Umgang mit modernen Technologien hinterfragen, um Kindern die Aufmerksamkeit zu geben, die sie benötigen. Kinder, die sich nicht gesehen oder gehört fühlen, greifen zu drastischen Mitteln. Sie verhalten sich absichtlich provokant, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Nach dem Motto: Ärger ist besser als Missachtung. Die Eltern wiederum maßregeln diese Kinder für ihr auffälliges Benehmen. Es gilt, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Versuche von vornherein sensibel auf die Gefühle deiner Kinder zu reagieren. Gib ihnen Raum, um ihre Emotionen auszuleben und auszudrücken. Dann muss es gar nicht dazu kommen, dass Legosteine oder Türen fliegen. Apropos Lego, unterschätze niemals die Bedeutung des Spielens. Unsere Gesellschaft mag die Arbeit vom Vergnügen trennen wollen, aber wenn Kinder spielen, tun sie genau das: arbeiten. Dein Sohn vollbringt eine anspruchsvolle psychische Leistung, wenn er ein Kaffeekränzchen für seine Puppen veranstaltet. Er nutzt seine Vorstellungskraft, um soziale Handlungen zu konstruieren. Ermutige sie zu dieser mentalen Arbeit, indem du Interesse an ihren Spielen zeigst. Gedankenexperimente wie diese nähren die Neugier auf die Welt. Blink Nummer 6. Wenn wir Eltern-Kind-Konflikte als Machtkämpfe betrachten, verlieren am Ende alle. Erwachsene neigen dazu, die Konflikte mit Kindern zu Machtkämpfen zu stilisieren. Sie werten sie oft als Angriff gegen ihre Autorität. Das ist aber völlig kontraproduktiv. Philippa Perry erinnert sich an eine Situation mit ihrer Tochter Flo. Flo war 3 Jahre alt, als sie beschloss, ihre Mutter ab sofort zu Fuß beim Einkaufen zu begleiten, statt wie sonst im Kinderwagen zu sitzen. Eines Tages machte sie auf dem Nachhauseweg Rast auf einer Türschwelle. Perry reagierte zunächst genervt, weil sie nach Hause wollte. Dann aber wurde ihr bewusst, dass es überhaupt keinen Zeitdruck gab. Flo verbrachte ein paar Minuten damit, die Ameisen auf dem Gehweg zu beobachten, und sie gingen dann weiter. Flos Wunsch ging nicht gegen ihre mütterliche Autorität. Ihr Verhalten wurde durch weniger offensichtliche Faktoren beeinflusst. Sie war es nicht gewohnt, so lange zu Fuß zu laufen. Vermutlich war sie auch völlig überwältigt von all den Eindrücken in der belebten Innenstadt. Es bringt also nichts, solche Situationen als Machtkampf zu werten. Es geht nicht darum, dass wir Erwachsenen uns durchsetzen oder nachgeben. Es geht darum, auf die Bedürfnisse aller Beteiligten zu achten. Versuche stattdessen, deinen Kindern positive Werte beizubringen. Perry zufolge profitieren unsere Kinder besonders von den folgenden 4 Eigenschaften, wobei es am wichtigsten ist, dass wir sie ihnen selbst vorleben. Die erste positive Eigenschaft ist die Frustrationstoleranz. Perrys Selbstbeherrschung auf dem Nachhauseweg gab ihr die Ruhe, die Situation geduldig zu lösen. Der zweite wichtige Wesenszug ist die Flexibilität, also die Fähigkeit, gelassen auf Veränderungen zu reagieren. Philippa Perry reagierte flexibel, als sie das Bedürfnis ihrer Tochter vor ihr eigenes stellte. Drittens müssen wir uns im Problemlösen üben, um Konflikte frühzeitig zu entschärfen. Im Idealfall gelingt es dir sogar, das Problem schon vor der Kollision zu umschiffen. Die Autorin schaffte das, indem sie Flo ihre Verschnaufpause zusprach und den Interessenkonflikt umging. Der 4. wichtige Wesenszug ist die Empathie. Die Fähigkeit, sich in fremde Emotionen und Standpunkte einzufühlen, ist eine der stärksten kognitiven Leistungen. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass unsere Kinder sensible soziale Antennen entwickeln. Perry versetzte sich in Flos Lage und verstand ihren Wunsch nach Rast. Ihre Empathie war stärker als ihr eigener Frust. Wenn wir unseren Kindern diese Werte vorleben, stehen die Chancen gut, dass sie zu psychisch gesunden und beziehungsfähigen Menschen heranwachsen. Und wer weiß, vielleicht sind sie uns dann eines Tages dafür dankbar. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass die Eltern-Kind-Beziehung vielerorts noch immer als Aufeinanderprallen entgegengesetzter Kräfte gilt. In Wirklichkeit ist sie wie jede andere emotionale Beziehung auch. Sie braucht Pflege, Zuwendung und Liebe. Der Schlüssel dazu liegt in unserer eigenen Kindheit. Viele Erwachsene reproduzieren, was sie als Kinder von ihren Eltern gelernt haben. Wir müssen diese Muster durchbrechen, um das Verhältnis zu unseren Kindern von unseren Altlasten zu befreien. Dann können wir achtsam und empathisch auf ihre Gefühle eingehen, um sie bei ihrer Entwicklung zu offenen und beziehungsfähigen Menschen zu begleiten. Was du konkret umsetzen kannst, ist, zu erkennen, wann du Aufmerksamkeit bewusst verwehrst. Manchmal ist es gar nicht so leicht, Kindern die geforderte Aufmerksamkeit zu schenken. Wir neigen dazu, uns von ihren Forderungen bedrängt zu fühlen und tendieren im ersten Moment sogar dazu, sie zu ignorieren. Wir rechtfertigen die Abweisung mit dem Verweis auf andere Dinge, die wir eigentlich tun wollen: aufräumen, Wäsche waschen oder das Abendessen zubereiten. Aber das macht es nicht besser und dein Kind bettelt umso vehementer. Achte beim nächsten Mal auf deine innere Abwehrhaltung. Überwinde diesen Instinkt, um dein Kind nicht unnötig abzuweisen. Erkläre ihm, dass du gerade keine Zeit hast, oder binde es in deine Pläne ein. Das waren unsere Blinks zu das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Von Philippa Perry. Tschüss und bis bald.